Hallo und herzlich willkommen. Bevor wir loslegen, von mir noch ein wichtiger Hinweis. Alles, was wir hier in meinem Podcast besprechen, dient ausschließlich eurer Information und Unterhaltung. Wir teilen hier unsere persönlichen Meinungen und Einschätzungen. Das Ganze ist ausdrücklich keine Beratung für Anlagen oder sonstiges. Auch wenn wir uns größte Mühe bei der Recherche geben, eine Glaskugel haben auch wir nicht. Wir können also keine Garantie dafür übernehmen, dass alle Zahlen, Daten und Fakten immer zu 100% aktuell, richtig oder vollständig sind. Bitte denkt immer daran, investieren an der Börse ist mit Risiken verbunden und kann im schlimmsten Fall zum Totalverlust eures eingesetzten Kapitals führen. Bitte macht immer eure eigenen Recherchen, bevor ihr euer eigenes Geld investiert oder zieht einen professionellen Berater hinzu. Dieser Podcast ist ein modernes KI-Projekt. Die Texte wurden KI-unterstützt verfasst. Sie hören meine per KI geklonte Stimme und unser heutiger Gast wurde synthetisch erzeugt, inhaltlich von mir geprüft. Ich bin Tim und jetzt viel Spaß mit der Folge. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Tech- und Finanzpodcasts. Heute schauen wir uns ein Thema an, das klingt erstmal nach Biologieunterricht, aber eigentlich eine riesige Story über Politik, Geld und die Zukunft unseres Essens ist. Es geht um Saatgut, also im Grunde darum, was wir in den Boden stecken, damit später etwas auf unserem Teller landet. Und im Zentrum steht ein Unternehmen aus einer kleinen deutschen Stadt, namens Einbeck, die Firma KWS. Laura, du hast dich da tief eingelesen. Warum ist das gerade jetzt so spannend?
Hi Tim. Ja, es ist wirklich faszinierend. Stell dir vor, in Einbeck sitzt ein Unternehmen, das seit fast 170 Jahren bestimmt, welche Pflanzen auf den Äckern in Europa wachsen. KWS ist das größte unabhängige Saatgutunternehmen Deutschlands und weltweit sogar die Nummer 4. Ja. Aber jetzt passiert in der EU gerade etwas, das alles verändern könnte. Es geht um eine neue Technologie namens CRISPR-Cas, oft einfach Genschere genannt. Das ist quasi ein Gamechanger für die Landwirtschaft, aber es gibt dazu extrem hitzige Diskussionen zwischen Politikern und Umweltschützern.
Moment mal, bei dieser Genschere schalten meine Alarmglocken ein bisschen ein. Wenn ich an Gentechnik denke, habe ich sofort diese Bilder von Labortomaten im Kopf. Ist das nicht genau das Gleiche? Was macht diese CRISPR-Sache denn anders als die klassische Gentechnik?
Das ist ein wichtiger Punkt und genau hier liegt der Kern des ganzen Streits. Die klassische Gentechnik war oft so, dass man artfremdes Erbgut in eine Pflanze eingebaut hat. Also zum Beispiel Gene von einem Bakterium in den Mais. Die Genschere funktioniert anders. Man kann sie sich wie die Funktion rückgängig machen in einem Textprogramm vorstellen. Eine kleine Suchsequenz führt ein Protein an eine ganz bestimmte Stelle im Erbgut und schneidet dort die DNA auf. Die Zelle repariert diesen Schnitt dann selbst. Das Ergebnis ist oft genau das, was auch durch eine natürliche Mutation oder jahrelange traditionelle Züchtung hätte passieren können. Nur eben viel präziser, schneller und billiger.
Okay, also quasi ein chirurgischer Eingriff im eigenen Gencode statt eines fremden Ersatzteils. Aber wenn das so toll ist, warum hat die EU dann so lange gebraucht, um das zu regeln? Ich habe gelesen, dass da Jahre an Verhandlungen geflossen sind.
Oh ja, ein echter Marathon. Das ging im Juli 2023 los und zog sich über zähe Diskussionen bis in den Juni 2026. Es gab ein riesiges Hin und Her zwischen dem Parlament und dem EU-Rat. Die einen sagen, wir brauchen das dringend gegen den Klimawandel, damit Pflanzen hitzebeständiger werden. Die anderen fürchten, dass wir dadurch wichtige Vorsichtsregeln aufgeben und Risiken übersehen. Am Ende gab es im Dezember 2025 eine Nachtsitzung, echt dramatisch, in der man sich schließlich auf einen Kompromiss geeinigt hat. Im Juni 2026 wurde die Verordnung dann offiziell veröffentlicht.
Und was steht in dieser Verordnung nun konkret? Ich will nicht die ganze Gesetzestextwüste lesen. Aber für uns und Unternehmen wie KWS muss doch ein Unterschied gemacht werden, je nachdem, wie stark man an der Pflanze herumgeschnippelt hat, oder?
Genau so ist es. Die EU unterscheidet jetzt zwei Kategorien. Erstens gibt es die sogenannten NGT-1-Pflanzen. Das sind die, bei denen bis zu 20 kleine Änderungen vorgenommen wurden und nur Material aus dem eigenen Genpool der Art genutzt wurde. Für diese gilt keine aufwendige Zulassung, keine Risikobewertung und das ist der Clou. Sie müssen am Ende im Supermarkt nicht als Gentechnik gekennzeichnet werden. Aber Achtung, im Ökolandbau bleiben sie verboten. Dann gibt es die NGT-2-Pflanzen. Das sind alle anderen Techniken. Da gilt weiterhin das volle, strenge Gentechnikrecht mit Risikobewertung und Kennzeichnungspflicht.
Das klingt nach einer riesigen Erleichterung für die Züchter, besonders bei Kategorie 1. Lass uns mal über KWS sprechen. Die Firma ist ja nicht nur ein kleiner Betrieb aus Niedersachsen, sondern ein globaler Player. Wie sieht es denn finanziell bei denen aus? Wenn man sich als Anleger das Unternehmen anschaut, ist das ein solider Laden?
Absolut. KWS ist im SDAX gelistet, also einer der größten Nebenwerte in Deutschland. Im Geschäftsjahr 2024/2025 hatten sie einen Umsatz von etwa 1,8 Milliarden Euro. Besonders beeindruckend finde ich ihr Investment in Forschung und Entwicklung. Da fließen rund 350 Millionen Euro rein. Das ist fast ein Fünftel ihres gesamten Umsatzes. Die denken wirklich langfristig. Ihr aktueller Chef, Dr. Felix Büchting, kommt aus der 7. Generation der Gründerfamilie. Er sagt selbst, wir denken in Generationen, nicht in Quartalen. Das passt perfekt zu diesem extrem langsamen Prozess der Pflanzenzüchtung.
Wenn man so viel Geld in die Forschung steckt, will man ja auch Ergebnisse sehen. In welchen Bereichen ist KWS eigentlich besonders stark? Ich meine, Saatgut klingt immer so allgemein. Was verkaufen die da genau?
Die haben 4 große Säulen. Bei den Zuckerrüben sind sie mit etwa 60% Weltmarktanteil quasi der König. Im EU-Maismarkt halten sie rund 18%. Dann gibt es Getreide und jetzt wird es spannend für unseren Einkaufskorb, das Gemüsegeschäft. Vor allem beim Spinat sind sie weltweit führend, was vor allem durch die Übernahme einer niederländischen Firma namens Pop Vrint Seeds passiert ist. Das Gemüsesegment war zuletzt ein echter Wachstumstreiber mit einem Umsatzplus von über 16% auf rund 72 Millionen Euro.
Und hier kommt jetzt die Genschere ins Spiel, richtig? Ich kann mir vorstellen, dass es bei Gemüse viel komplizierter ist als bei Mais, weil es so viele verschiedene Sorten gibt.
Exakt. Eine neue Gemüsesorte braucht im Schnitt 7 Jahre, bis sie marktreif ist. Das ist eine gefühlte Ewigkeit in der heutigen Wirtschaft. Wenn NGT1-Pflanzen jetzt schneller und günstiger zugelassen werden, schrumpft diese Zeit bis zur Markteinführung, die sogenannte Time to Market. Das ist ein riesiger Wettbewerbsvorteil für KWS, weil sie so viel flexibler auf Kundenwünsche reagieren können.
Aber wir dürfen nicht vergessen, dass KWS nicht allein im Ring steht. Da gibt es doch diese riesigen Konzerne. Ich glaube, man nennt das die BCSB-Gruppe, Bayer, Corteva, Syngenta und BASF. Gegen diese Giganten wirkt KWS mit seinen 2,5% Weltmarktanteil fast schon winzig, oder?
Rein von den Zahlen her ja, aber KWS hat einen Trumpf im Ärmel. Die Unabhängigkeit. Die 4 Großen verkaufen oft ein Komplettpaket aus Saatgut, Dünger und Pestiziden. KWS ist das einzige große Unternehmen, das nur auf das Saatgut spezialisiert ist. In der neuen Welt der Genschere könnte das ein Vorteil sein. Während die Giganten ihre Sorten an ihre eigenen Chemieprodukte koppeln, kann KWS schneller einzelne spezialisierte Sorten bringen, die genau das tun, was der Landwirt braucht, ganz ohne chemisches Zusatzpaket.
Das klingt eigentlich sehr positiv, aber wir müssen ehrlich sein, es gibt ja auch die andere Seite. Warum sind Umweltverbände wie der Deutsche Naturschutzring so skeptisch? Was ist das Risiko dabei, wenn wir diese Technik jetzt massiv ausrollen?
Die Kritik ist berechtigt und dreht sich vor allem um das Vorsorgeprinzip. Das bedeutet eigentlich, wenn wir nicht zu 100% wissen, ob etwas sicher ist, lassen wir es lieber sein. Kritiker fürchten, dass durch die fehlende Kennzeichnung bei NGT1 Produkten der Verbraucher gar nicht mehr weiß, was er kauft. Außerdem gibt es das Patentproblem. Große Firmen könnten diese neuen Sorten patentieren lassen und so kleine Züchter oder Bauern aus dem Markt drängen. Es besteht die Sorge, dass am Ende nur noch wenige erfolgreiche Supersorten übrig bleiben und wir die biologische Vielfalt verlieren.
Ein klassischer Konflikt zwischen Innovation und Vorsicht. Jetzt kommt aber die alles entscheidende Frage für uns Konsumenten. wann finde ich diesen CRISPR-Salat eigentlich im Supermarkt? Steht das jetzt schon vor der Tür?
Nein, ganz so schnell geht es nicht. Zwar tritt die Verordnung am 17. Juli 2028 in Kraft, aber davor muss erst noch eine Menge passieren. Es müssen Datenbanken für Patente aufgebaut werden, nationale Behörden müssen ernannt werden und es gibt wahrscheinlich Klagen von NGOs vor dem Europäischen Gerichtshof. Realistisch gesehen werden wir die ersten kommerziellen Sorten bei Zuckerrüben oder Mais vielleicht zwischen 2028 und 2030 sehen. Im Supermarktgemüse wird es wohl eher erst Ende der 2020er oder sogar Mitte der 2030er Jahre wirklich sichtbar sein.
Also haben wir noch ein paar Jahre Zeit, uns mental darauf vorzubereiten. Zusammenfassend könnte man sagen, für KWS ist diese EU-Reform fast schon ein regulatorisches Geschenk, weil sie ihre Forschung endlich schneller auf die Straße oder besser gesagt aufs Feld bringen können?
Genau so ist es. Es ist eine Zeitenwende für die Züchter in Europa, die jahrelang im Stillstand waren. Aber wie du sagst, es ist auch erst der Anfang einer neuen Debatte darüber, wie wir unsere Lebensmittel produzieren wollen.
Ein wirklich spannendes Thema. Danke dir für diese Einblicke, Laura. Und an euch da draußen, behaltet KWS und die Entwicklungen in der EU im Auge. Denn das, was dort entschieden wird, landet früher oder später auf unseren Tellern. Das war es für heute aus unserem Tech- und Finanz-Podcast. Bis zum nächsten Mal.
Tschüss und bis bald.
Das war's für heute. Wenn euch die Folge gefallen hat, unterstützt mich gerne mit einem Abo, einem Gefällt mir oder einem netten Kommentar. Das hilft mir enorm, mehr Reichweite zu bekommen. Mein Ziel ist es, noch mehr Qualität und Vielfalt in diesen Podcast zu bringen, zum Beispiel durch spannende neue Gäste. Ich bin selbst ein riesiger Fan von allem, was sich um Wirtschaft dreht, sauge jede Information auf und tausche mich einfach unfassbar gerne dazu aus. Wenn wir diese Reichweite gemeinsam aufbauen, haben am Ende alle etwas davon, die sich für dieselben Themen interessieren wie ich. Zum Schluss noch der wichtige Hinweis: Alles Gehörte dient nur der Information und Unterhaltung. Es ist keine Anlageberatung. Investieren an der Börse ist mit Risiken bis zum Totalverlust verbunden. Macht daher immer eure eigene Recherche. Da dies ein modernes KI-Projekt ist, wurden die Texte KI unterstützt verfasst. Ihr habt meine geklonte Stimme gehört und der heutige Gast wurde synthetisch erzeugt, von mir geprüft und verantwortet. Ich bin Tim. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.